Herzlich willkommen zum Podcast zur Ausstellung It's All About Collecting – Expressionismus, Museum, Kolonialismus. Die Ausstellung findet im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale im Jahr 2024 statt. Gemeinsam mit zwei an dem Ausstellungsprojekt Beteiligten geht dieser Podcast verschiedenen Fragen nach. Fragen zur Kolonialgeschichte heutiger europäischer Museen, wie es das Kunstmuseum in Halle eines ist, und Fragen zur Verbindung zwischen Expressionismus und Kolonialismus, den zentralen Themen der Ausstellung also. Der Podcast ist der Versuch einer Reflexion über den Entstehungsprozess dieser Ausstellung. Unser Gespräch anzuhören ist eine Möglichkeit, sich mit Fragen aus der Ausstellung weiter zu beschäftigen. Der Podcast kann aber auch gehört werden, wenn man die Ausstellung in Halle nicht sehen kann oder konnte. Mein Name ist Christina Brinkmann und ich darf in den nächsten Minuten mit Patricia Fester und mit Anke Dornbach ins Gespräch kommen. Schön, dass Sie beide hier sind.
Vielen Dank.
Hallo.
Zunächst würde ich Sie bitten, sich vorzustellen. Patricia Fester, was ist Ihre Rolle in diesem Ausstellungsprojekt gewesen? Wie kamen Sie dazu?
Ja, ein herzliches Hallo nochmal. Ich wurde eingeladen von dem Kunstmuseum Moritzburg, die Prozesse im Vorfeld des Ausstellungsaufbaus, also die Entwicklung, die Inszenierung etc. mitzudenken, zu begleiten. Wie es dazu gekommen ist, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht kann Frau Dornbach nochmal was dazu sagen, aber ich glaube, das kam aus der meiner Vortätigkeit für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten dazu. Und zur Prozessbeteiligung selbst komme ich später nochmal darauf, was das bedeutet, was es mir bedeutet, was ich denke einzubringen in diese Tätigkeit. Und zum anderen bin ich auch als Illustratorin, als Nichtwissenschaftlerin dabei gewesen, um diese Dinge zu betrachten.
An Anke Dornbach, an Sie auch die Frage. Sie sind die Sammlungsleiterin des Kunstmuseums Moritzburg in Halle. Und der Ausgangspunkt dieser Ausstellung, über die wir hier in den nächsten Minuten sprechen wollen, ist die Sammlung Horn, eine Sammlung expressionistischer Kunst, die gerade mehrere Stationen macht in deutschen Museen und die eben auch jetzt ab März 2024 in Halle zu sehen sein wird. Das quasi als der Initiationsmoment für dieses Ausstellungsprojekt, dass er jetzt doch wesentlich weiter und größer in den Themen und im Umfang geworden ist. Vielleicht können Sie diesen Prozess beschreiben.
Ja, also tatsächlich war es ein Prozess mit vielen Wandeln, muss ich sagen. Es hat wirklich angefangen, wie Sie gerade sagten, mit der Einladung der Sammlung Horn, die doch als Leihgabe hier für eine Ausstellung ja eben zur Verfügung zu stellen. Es gibt viele Berührungspunkte, weil eben in der Sammlung Horn expressionistische Werke sind von Künstlerinnen und Künstlern, die eben auch teilweise bei uns in der Sammlung sind, sodass das gut reingepasst hat. Und in der Sammlung Horn sind neben diesen expressionistischen Werken auch einige Werke aus nicht-europäischen Herkünften. Und als wir uns intensiver mit der Sammlung beschäftigt haben, war klar, naja, oder fiel uns ein, wir haben ja auch in unserer eigenen Sammlung ja rudimentäre Sammlungen von Werken nicht-europäischer Herkünfte. Und wir hatten zunächst überlegt, dass wir die in zwei Extra-Präsentationen jeweils nach den Sammlern dieser außereuropäischen Sammlungen bei uns thematisieren. Und es wurde eigentlich im Laufe des Prozesses klar, das kann man gar nicht so voneinander scheiden. Da muss man wirklich ein großes Projekt draus machen und eine große Ausstellung machen, die dann auch zu diesem Titel, auf den wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen, letzten Endes geführt hat.
Wir haben ja jetzt schon einiges angesprochen, was auch an Fragen, an Prozesshaftem diese Entstehung der Ausstellung begleitet hat. Findet sich das denn vielleicht auch manifestiert dann in der Ausstellung selbst?
Ja, tatsächlich. Wir haben da eine auch sehr ungewöhnliche Lösung gefunden, auch eben gemeinsam mit dem Team, dass wir dass in der Ausstellung ganz viele Fragen an den Wänden stehen werden. Handschriftlich werden die an den Wänden stehen, also typografisch auch nochmal anders als die normalen oder gewohnten Texte an den Wänden. Und es sind Fragen, die wir uns als beratenden Team in den Videocalls gestellt haben. Fragen, auf die es mitunter keine eindeutigen Antworten gibt, auf jeden Fall aber Fragen, damit wir nicht quasi als, ja, damit wir die Deutung auch den BesucherInnen übergeben. So, nicht dieses, das ist richtig, das ist falsch, das ist die Position, die man haben sollte, das ist das Wissen, was man haben sollte, sondern wirklich auch die BesucherInnen dadurch nochmal aktiver mit in die Ausstellung zu involvieren, dass sie sich selbst auch vor sich selbst nur, das muss gar nicht im Gespräch sein, aber einfach vor sich selbst auch nochmal positionieren müssen. Mensch, wie sehe ich das denn jetzt? Was ist denn meine Antwort auf diese Frage? Und ja, eben, wir haben keine Antworten, wir haben viele Fragen. Das war so ein bisschen das Motto, was sich durch viele unserer Videocalls, durch unsere Gespräche auch geführt hat. Und das ist eben in der Ausstellung inszenatorisch auch wiederzufinden.
Sie sind beide wichtige Akteurinnen in diesem Prozess der Ausstellung. Es gibt aber noch weitere Beteiligte. Das sind zum einen Tommy Buger, der aktiv ist am National Museum und der Art Gallery in Port Moresby in Papua-Neuguinea, der aber auch tätig ist als Provenienzforscher in außereuropäischen Sammlungen und der Ethnologie in Niedersachsen aktuell. Und zum anderen war auch beteiligt an dieser Ausstellung hier in Halle Albert Guafo, der Professor für deutsche Literatur und Kultur an der Universität Jang im Kamerun ist, mit einem Forschungsschwerpunkt zu Kolonialgeschichte, Postkolonialismus und Gedächtnisstudien. Was haben denn diese beiden Personen, aber sie auch insgesamt für Fragen, Themen diskutiert? Wie sah denn dieser Erarbeitungsprozess aus? Vielleicht an Sie, Frau Dornbach, zunächst diese Frage.
Vielleicht darf ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Natürlich fragt man sich erstmal, wieso wir das Team so erweitert haben. Und das war eigentlich ein Teil dieses Prozesses, dass wir gesagt haben, wir sind einfach nur mal Museumsmenschen. Wir sind alle weiße Museumsmenschen so. Und uns wurde sehr schnell klar, dass wir natürlich nicht über all das, was wir da zeigen werden, ausreichend Wissen haben oder gar die richtigen Emotionen haben und die richtigen Fragen auch stellen können. Und deswegen haben wir uns dann eben vor gut 2 Jahren dazu entschieden, uns einfach BeraterInnen mit dazu zu holen, und so sind wir dann eben durch Recherchen, welche Menschen auch aus verschiedenen Hintergründen da in Frage kommen, eben auf Patricia Fester, Albert Guafo und Tommy Buger gekommen. Patricia Fester, auf sie waren wir übrigens gekommen, weil sie als Artist in Residence ja in einem Projekt in Thüringen auch tätig waren. Also das war so das erste Mal, wo ich da irgendwie ihren Namen oder sie als Person auch wahrgenommen habe. Nach der Zusage der drei beratenden Personen haben wir uns eingetaktet in Videocalls, was natürlich notwendig war, weil eben Kamerun, Papua-Neuguinea und Potsdam und Halle sozusagen unsere Stationen waren, so dass wir uns tatsächlich nie auch physisch alle zusammentreffen konnten, und haben wirklich anhand von, also haben uns rangetastet an das Thema. Zunächst mal natürlich die Objekte betrachtet. So, was ist eigentlich in dieser Sammlung Horn? Was sind eigentlich für Objekte in diesen beiden Sammlungen, die bei uns noch teilweise im Museum sind? Und sind dann im Grunde genommen über die Fragen, was können wir über die Werke erzählen? Wie können wir sie auch ausstellen? Was für vielschichtige Blickwinkel braucht es auch? Haben wir das eigentlich immer mehr zuspitzen können hin auf, ja, zum einen die Veränderung des Ausstellungsthemas und Schwerpunktes und dann aber natürlich auch auf eine Szenografie, also das, was man dann eben jetzt bei uns im Museum auch sehen kann.
Also aus meiner Perspektive, danke Frau Dornbach, war das natürlich etwas anders zu lesen. Bei mir beginnt das schon viel früher. Eine Prozessbegleitung ist unter anderem Awareness-Team und Sensibilisierungsstelle, das Komma, das Denken, der Achtsamkeitsmoment, das Gedenken etc. Aus meiner Perspektive fing das natürlich schon in dem Moment an, wo klar werden muss, wie sensibel sind wir in unserer Sprache, was bringen wir mit, wenn wir über diese Dinge sprechen. Schon allein, ne, hatten wir vorhin schon die Begriffe Objekte, was können wir sagen, außereuropäisch, nicht europäisch, wie ist unser gemeinsames Vokabular, was wollen wir den BesucherInnen, der Zielgruppe, den Zielgruppen vermitteln, was wollen wir mitnehmen, wie weit ist das Museum bereit zu gehen, sich zu öffnen, wie sehr können sich die MuseumsmitarbeiterInnen, wie sehr ist das Team beteiligt, wer spricht da für wen, wovon an welcher Stelle, wie werden Dinge beschildert, wie sind sie bisher damit umgegangen, wofür können sie sich jetzt neu öffnen. Diese Dinge galt es zu betrachten, und da eben auch war es natürlich sehr herausfordernd, sich da heranzutasten, sich kennenlernen, was bringt jede Position mit, wie wollen wir das gestalten, und das habe ich auch als sehr achtsames Herantasten empfunden, dass wir also auf allen Ebenen versucht haben zu gucken, wie sieht das die Wissenschaft, wie sieht das die Museumsdirektion, wie sieht das die Prozessbegleitung, was braucht es und wie können wir das für die BesucherInnen übersetzen, wen vergessen wir, wen müssen wir mitbedenken, all diese Dinge. An dieser Stelle ist es natürlich ganz toll und wichtig, und ich möchte es mal wieder empowern, dass Museen eben das nicht alleine machen, diese Dinge, sondern sich andere Positionen einladen, BeraterInnen, Prozessbegleitung, um das Ganze mitzudenken und zu betrachten. Wenn ihnen selbst die Worte fehlen oder wenn sie selbst Fragen haben, gerade in einer kritischen Zeit wie der aktuellen, was will ich dem Publikum, was ich bisher kenne, erzählen und so weiter.
Patricia Fester, Sie beschreiben das Ganze ja stark in den Begriffen Prozessbegleitung. Und Ihre Rolle darin ist ja auch eine sehr vielfältige. Also sowohl Künstlerin, Illustratorin, schwarze deutsche Aktivistin. Und Sie haben das auch schon mehrfach gemacht. Anke Dornbach sprach schon an. Aktuell sind Sie Artist in Residence beim Kolonialen Erbe Thüringen, einem Projekt, das sich mit der Kolonialgeschichte Thüringens auseinandersetzt. Sie haben beraten beziehungsweise auch einen künstlerischen Beitrag geleistet zur Ausstellung Schlösser Preußen Kolonial der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Was sind denn die Herausforderungen dieser Rolle als Beraterin, die von außen kommt? Gerade klang ja schon durch, es ist sehr positiv und wichtig, dass sich Museen mit ihrer Kolonialgeschichte, ihren kolonialen Verstrickungen bis in die Gegenwart auseinandersetzen. Aber was heißt das, dass man dann quasi als Beraterin für diesen Prozess von außen kommt?
Zunächst das Anerkennen dieser Prozessbegleitung und der Beratung, also was bringt diese Position mit, das auch zuzulassen, die Bedenken, das Komma, das Gedenken an sensible Themen, gerade im Umgang mit kolonialen Kontexten, all diese Prozesse, die aus den Herkunftsländern kommen, mitzudenken, dass das intersektional gedacht wird, dass es auch nicht nur, also von der Prozessbegleitung eben nicht nur für diesen Moment der Ausstellung gedacht wird, sondern auch darüber hinaus, was macht das, wenn ein Museum sich in dieser Art und Weise positioniert oder outet und was wäre wünschenswert für die Zukunft, was bleibt, wenn diese Ausstellung nicht mehr oder dieser Beginnprozess nicht mehr da ist oder abgeschlossen ist, was bleibt dann im Museum und was bleibt. Und da ist natürlich am besten, wenn das vom ganzen Team mitgetragen wird, wenn alle MitarbeiterInnen bis hin zu den KulturvermittlerInnen und den Menschen, die Ausstellungsbetreuung machen, dass das alle mitdenken, dass die angesprochen werden, auch aussagekräftig sind zum Thema der Ausstellung und zum Thema des Umbruchs, des Neudenkens, weil es ist ein Neudenkens des Museums auch. Und es bezieht sich eben in den meisten Fällen, beziehen sich diese Prozesse nicht nur auf eine Veranstaltung, auf eine Ausstellung, sondern es ist durchaus tiefergehend. Und deswegen freue ich mich auch hier, dass sich die Museumsdirektion entschlossen hat, das Team auch komplett einzuladen zu einem Sensibilisierungsworkshop, was die Sprache und den Umgang mit kolonialen Kontexten betrifft.
Über einen Aspekt, nämlich den des Vokabulars, der Sprache, wollen wir auf jeden Fall hier noch sprechen. Dem vorgelagert würde ich eins aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, Patricia Fester, nämlich das Neudenken und das Beziehen auf die drei großen Schlagwörter, die diese Ausstellung im Untertitel trägt, nämlich Expressionismus, Museum, Kolonialismus. In der Betrachtung dieser drei Komplexe wird in den letzten Jahren, auch Jahrzehnten, einiges neu gedacht, auch aus anderen Perspektiven gedacht. Und das ist ja auch der Aufhängungspunkt dieser Ausstellung, eigentlich eine Sammlung expressionistischer Kunst eines deutschen Sammlerpaares. Deswegen würde ich gerne Sie, Anke Dornbach, fragen, inwiefern verändert sich denn da der Blick der Kunstgeschichte, aber eben auch die museale Praxis zur Kunst des Expressionismus? Wo kommen da Fragen des Kolonialismus jetzt viel stärker zum Tragen?
Haben Sie völlig richtig erkannt, das ist tatsächlich ein Prozess, der seit einigen Jahren im Grunde genommen ja auch in meiner Wahrnehmung wächst, immer mehr auch thematisiert wird. Die Tatsache, dass man den Expressionismus nicht mehr ohne den Kolonialismus lesen oder wahrnehmen kann. Viele expressionistische Künstler haben sich wirklich ihre Inspirationen, aber auch teilweise ihre Bestätigungen in nicht-europäischen Kunstwerken gesucht, haben sich ja auch teilweise ihre Ateliers damit ausgeschmückt. Max Pechstein und Emil Nolde sind selbst auch in die Südsee, in die damaligen Kolonien gereist. So. Also da gab es ganz viele Verquickungen, die aber einfach jahrzehntelang in der Kunstgeschichte gar nie wirklich thematisiert bzw. durchleuchtet wurden. Insbesondere auch die Frage des Umgangs mit diesen Inspirationen, das ist ganz lange gar nicht richtig Thema gewesen. Und da passiert gerade wirklich sehr, sehr viel, dass genau das auch hinterfragt wird, was das denn eben auch an Wahrnehmungen bedeutet hat, was das auch an Auswirkungen bedeutet hat. Und umgekehrt, ja, muss man sagen, wir sind ja auch insofern als Museum so ein bisschen in so einer Sonderrolle, weil ein reines Kunstmuseum, was auch ethnografische, ethnologische Werke hat, das ist ja recht ungewöhnlich. Das ist ein bisschen der Geschichte geschuldet, dass eben als das Museum noch sehr jung war und auch noch im Besitz der Stadthalle war oder in Trägerschaft der Stadthalle war, die Idee bestand, dass es in Halle auch ein ethnologisches Museum geben sollte. Und das sollte sozusagen Teil des Museums, des städtischen Museums werden. Und von daher sind aus dieser Zeit einfach noch einige Werke bei uns in der Sammlung. Ich erzähle vielleicht nachher nochmal, warum das nur noch einige Werke sind. Aber das ist einfach so ein Bestand, den man auch gar nicht im Museum, in einem Kunstmuseum erwartet, den wir da haben. Und das ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, aber auch die Aufgabe, damit jetzt eben zu arbeiten und uns natürlich auch zu positionieren, klar.
Das Thema ist aus meiner Perspektive aber auch, was gerade Frau Dornbach angesprochen hat, die Bestandsprüfung geht mit diesen Projekten her, aber die Frage ist auch, wie weit geht man da? Wie konkret wird da was geprüft? Wie konkret werden im Nachhinein, also zur jetzigen Zeit, auch Auslassungen, wenn wir sprechen über Dinge, die zwischendurch in Anführungsstrichen verschwunden sind, Dinge, die verkauft worden sind, über die später das Museum aber gewachsen ist, also wo Geld geflossen ist aus kolonialen Kontexten, eventuell später aber dann das Museum sich darauf aufgebaut hat. Also diese Dinge von Geldfluss, wo kam etwas her und was bin ich bereit heute zu öffnen, das betrifft halt jedes Museum, tatsächlich Prüfungen zuzulassen, bis hin zu einer offenen Inventur eventuell, Fragen zum Thema zuzulassen und zu schauen, in die eigene Museumsgeschichte zu schauen und zu sagen, wie wurde über die Zeiten, die Jahrhunderte vielleicht schon Verunmöglichungen verübt im wissenschaftlichen Kontext, in der Geschichtsschreibung des Museums, in den Abläufen, in den Archiven, was ist da passiert? Das ist auch ein riesengroßer Bestandteil dieser Problematik. Und das alles mitzudenken in einer einzelnen Ausstellung, wenn sich den Dingen aus kolonialen Kontexten geöffnet wird, das ist hochsensibel und hoch herausfordernd.
Das sind ja auch Aspekte, die die Sammlung eines Museums, konkret die Sammlung des Kunstmuseums Moritzburg, betreffen, die wir auch diskutieren werden anhand der Sammlung von Franz Emil Hellwig und von Emil Riebeck. Bevor wir auf diese Sammlungsbestände, die, es klang schon mehrfach an, ja nur noch zu einem geringen Teil in Halle sind, früher wesentlich umfangreicher waren, bevor wir auf die schauen, würde ich gerne auf das gucken, was jetzt an expressionistischer Kunst im Museum zu sein wird, aus der Sammlung Horn, also aus einer Sammlung, die kommt von außen, die jetzt nicht zum Dauersammlungsbestand des Museums gehört. Da gibt es ein Bild mit dem Titel Der Missionar von Emil Nolde. Und Sie arbeiten mit diesem Bild auch in Bezug auf Fragen von Kommentierung, von Kontext, aber auch ganz konkret. Wir sprechen über bildende Kunst, wir sprechen über Gemälde. Vor allem, was sehen wir denn eigentlich dort? Und ich würde Sie, Patricia Fester, gerne bitten, zu beschreiben, was wird dargestellt in diesem Gemälde Der Missionar von Emil Nolde?
Was wird dargestellt? Das liegt im Auge der BetrachterInnen. Also ich sehe darin und habe gelernt und erfahren, dass Nolde sich seinerzeit auf den Weg gemacht hat nach Berlin, um zu skizzieren, bevor er eingeladen wurde, in den Kolonien Protokollant zu werden, ist er ins Museum gegangen und hat sich dort nicht-europäische, wir arbeiten noch daran, wie wir mit diesem Begriff umgehen, nicht-europäische mache ich mal in Anführungsstrichelchen, hat sich also Ausstellungsstücke bereits Geraubtes angeschaut und hat dann aus diesen Schöpfungen Bilder entwickelt. Und diese Bilder hat er zu einem zusammengefügt, was sich zum Beispiel in dem ungenannten Bild der Missionar findet. Und wie er das getan hat, also für mich ist das, ich sehe auf diesem Bild drei Schöpfungen aus drei verschiedenen Kulturkreisen und aus dem Aspekt ist das aus meiner Perspektive heute auch eine Art früher kulturelle Aneignung zu lesen, aber darüber hinaus, also ne, wir sehen also eine Art Gottheit, einen Wegegott aus Korea, eine Maske und davor eine Skulptur. Und die Frage ist, wie sind diese Dinge in dem Gemälde positioniert? Was macht er mit diesen Schöpfungen? Wie geht er bildnerisch damit um? Und hat er sich vielleicht selbst darin positioniert, wenn er eine der Figuren, das ist eine Mutter mit Kind, die er als Holzskulptur im Museum gesehen hat, wenn er die als Skulptur belässt, was macht es mit den BetrachterInnen, wenn sie Entmenschlichung, sage ich mal, Entmenschlichung begegnen auf einem Bild? Die Positionierung dieser Kulturgüter ist ganz entscheidend. Wie hat er sich dahinter versteckt, darin positioniert? Und was wurde später darin gelesen? War es ein Anprangern des missionarischen Sammelns? Ist es eine hochrassistische, karikierte Darstellung? Versteckt er sich selbst hinter den Masken oder in dieser Rolle des koreanischen Wegegottes? Was hat er damit gemacht? Es ist unklar. Klar ist nur, dass ich selbst, wenn ich davor stehe oder wenn ich das Bild betrachte, das Karikierte, Rassistische daran sehe, mich frage, wie lesen wir das heute? Was macht es mit BetrachterInnen heute? Triggert mich das persönlich? Trifft es mich? Wer ist die Person, die sich da hinter den Masken versteckt und mich beäugt? Die Mutter mit Kind, nackt mit karikiertem Gesicht und Brüsten dargestellt als weiterhin Gegenstand, als Schöpfung. Was macht das? Ich weiß nicht, ob das jetzt rausgekommen ist, also diese Bildbeschreibung, aber es ist schwierig und ich fand es wichtig und interessant, zwei Positionen direkt im Museum gegenüberzustellen. Also was möchten Museumsmenschen dazu sagen und wie gehe ich als schwarz gelesene Person mit Bildern dieser Art um? Und kann ich Bilder dieser Art losgelöst von der Person Nolde selbst, der heute als Rassist für unmöglicher seinen jüdischen Mitmenschen gegenüber in einer hochsensiblen Zeit, wie kann ich damit umgehen, dieses Bild zu betrachten? Kann ich das überhaupt zulassen, dass so ein Bild heute ausgestellt wird? Wo stehe ich da? Wo stehen wir alle da heute in diesem Moment? Und mein Schlusswort dazu ist, ich wende mich ab. Also ich stehe vor dem Bild und wende mich ab.
Diese Fragen von Patricia Fester würde ich direkt an Sie weitergeben, Anke Dornbach. Also was ist dieses Bild für uns heute? Was ist es vielleicht auch für Sie?
Ich muss tatsächlich mit einer ganz kleinen Richtigstellung anfangen, denn dieses Werk ist nicht in der Sammlung Horn, sondern auch deswegen ist es in der Ausstellung, weil wir einfach anhand dieses Werkes ganz viele Geschichten erzählen können. Das hat 1913, also im Jahr der Entstehung, hat das der damalige Direktor der Moritzburg, Max Sauerland, erworben und hat es dann sozusagen als Privatleihgabe ins Museum gegeben und hat es da ausgestellt, gemeinsam mit einigen Werken aus der Sammlung Hellwig, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Also er hat wirklich 1913, und da war er ganz, ganz früh einer der Ersten, der das gemacht hat, hat er sozusagen expressionistische Kunst gemeinsam mit ihren Inspirationen, also nicht-europäischen Werken, ausgestellt. Und deswegen ist dieses Werk eben auch auf einer anderen Ebene ganz, ganz wichtig für das, was wir in der Ausstellung erzählen werden. Aber ja, tatsächlich, also auch wir innerhalb des Museums haben sehr intensiv über die Darstellung und über dieses Werk zum einen recherchiert und zum anderen aber auch gesprochen. Vielleicht erstmal die emotionale Sprachebene, war schon auch so, dass wir festgestellt haben, wir sehen alle was anderes oder viele sehen unterschiedliche Dinge zuerst so. Also ich als Frau habe als erstes auch irgendwie die kniende, Patricia Fester schrieb das in ihrem Text ganz schön, dienende und nicht gebende Frau wahrgenommen. So, also was macht das auch mit der Rolle der Frau, wenn der große Mann sozusagen da steht und die Frau mit dem Kind hockt daneben, so. Also auch, es gibt aber männliche Kollegen, die zunächst mal diesen Mann gesehen haben und der eben als Europäer bezeichnet wird und sich daran abgerieben haben. Ist es nun ein Europäer? Wir wissen inzwischen, es ist ein koreanischer Wegegott, so. Also das war für andere dann wieder der Einstieg in dieses Gemälde. Und das finde ich ganz, ganz spannend und ich möchte es wirklich auch als Einladung verstehen an Besucherinnen und Besucher, wenn sie vor dem Werk stehen, sich mal ganz neutral zu überlegen, was macht's denn mit mir, was sehe ich denn zuerst und möchte ich mich wie Patricia Fester eher abwenden oder möchte ich eher auch mehr zu diesem Werk wissen? Und zusätzlich gab es eben auch noch die ganz wissenschaftliche Ebene. Das ist nämlich die Tatsache, dass das Werk immer als der Missionar bezeichnet wurde, auch im Werkverzeichnis von Emil Nolde als der Missionar betitelt ist eben. Aber im Zusammenhang der Recherchen haben wir festgestellt, dass es ganz ursprünglich exotische Figuren, Europäer, Maske und Tonfigur hieß. Also eine weit weniger deutende, eigentlich eher fast deskriptiver Titel, den Nolde gewählt hat. Aber es muss dann eben um 1913 Max Sauerland, also der Direktor des Museums gewesen sein, der es selbst erstmalig als der Missionar bezeichnet hat. Und diesen Begriff hat Nolde dann selbst 1930 auch in sein Werkverzeichnis übernommen. Also es ist eben ein später vergebener Begriff, der aber ja auch ganz viel mit einem Werk macht, wenn ich es einfach als Missionar lese und nicht als das, was Nolde ursprünglich sozusagen thematisiert hat.
An dieser Stelle machen wir das Thema auf, auch ganz toll, hat Anke Dornbach das gerade geschildert, also sehr schön nachvollziehbar, was oft eben in der heutigen Zeit nicht mehr nachvollziehbar ist, wenn wir vor den Dingen stehen, vor den Schöpfungen stehen, vor Gemälden stehen. Wie ist die Geschichte? Wie war der Verlauf? Und wer hat was an welcher Stelle vielleicht hinzugefügt oder weggelassen? Und oft mangelt es eben den Beschriftungen oder dem, was wir als MuseumsbesucherInnen bekommen, an Leerstellenmarkierungen, dass wir nachvollziehen können, dass es Unwissenheit zu diesen Dingen gibt und gab. Und das fand ich schön, dass das gerade nochmal so angeklungen ist.
Angeklungen ist ja auch schon ein Aspekt mehrfach und jetzt auch nochmal zuletzt in dem, was Sie ausgeführt haben, Anke Dornbach, nämlich die Frage von Benennungen. Und der Titel der Missionar kommt erst in den Jahren, also 1912, ist das Gemälde von Nolde gemalt worden. Nichtsdestotrotz ist ja auch schon die Bezeichnung als exotisch eine, die europäisch geprägt ist, die zu problematisieren ist. Und dabei sind wir bei der Frage von einer dekolonialen Sprache im Museum, etwas, für das auch Albert Guaffo, der auch am Ausstellungsprozess beteiligt war, plädiert. In einem Text, vor kurzem erschienen, schreibt er, in diesen Museen, in den Anleitungen zum Sammeln, aber auch in Inventaren, Wandtexten, Objektschildern, ja sogar in modernen Datenbanken, blieb lange Zeit, mancherorts bis heute, die koloniale Sprache präsent. Terminologie im musealen Kontext trägt insofern Gewalt in sich. Das als ein Zitat von Albert Guaffo, und Sie haben es beide ja schon angesprochen, Begriffe, Vokabular, aber Sprache per se ist zu problematisieren, vielleicht zu dekonstruieren. Und ich würde Sie gerne fragen, vielleicht zunächst Sie, Anke Dornbach, was sind denn so Begriffe, an denen Sie sich gestoßen haben, die Sie diskutiert haben, die Sie vielleicht auch verworfen haben?
Viele Begriffe sind ja wirklich einfach tradiert, wie Albert Guaffo das auch geschrieben hat. Die sind bei uns in den Inventaren, die sind aber vielleicht auch einfach in unserem ganz persönlichen Wortgebrauch, sind da immer auch gewesen. Natürlich haben wir in den letzten Jahren viel dazugelernt, dass es gewisse Begriffe gibt, die keinesfalls mehr ausgesprochen werden. Aber wir, oder ich kann jetzt vor allem für mich auch sprechen, habe schon auch im Prozess der Ausstellungsvorbereitung wahnsinnig viel sprachlich dazugelernt. Also welche Begriffe, die ich für, sage ich mal, unbehaftet wahrnehmen würde, es letzten Endes nicht sind. Also es ist einfach auch fehlendes Wissen. Das ist gar keine böse Absicht, sondern einfach fehlendes Wissen, fehlende Erfahrung, die mich zu Begriffen greifen lässt oder ließ, die aber anderweitig also Menschen verletzen können, die einfach koloniale Wortgebilde auch vielleicht wiederholen oder ähnliches so. Also das war schon auch ein ganz intensiver Lernprozess, den ich oder den wir da auch im Grunde am Museum hatten. Es gibt inzwischen da auch sehr gute Glossars und Literatur zu dem Thema, wo man einfach auch gezielt Begriffe nochmal nachlesen kann. Aber also ich kann ein konkretes Beispiel nennen, wo wir einfach auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen Umgang sind. Das ist nämlich die Frage, wie bezeichne ich das Werk, das Objekt, das Kunstwerk, was eben aus nicht-europäischen Kontexten kommt, was vielleicht auch noch einen religiösen Gehalt hat. Das kann man nicht einfach als Objekt bezeichnen. Da geht natürlich ganz viel verloren. Auch nicht einfach nur als Kunstwerk, weil es ist ja nicht nur Kunst der Ausstrahlung willen, sondern es hat eben auch nochmal einen rituellen Impetus natürlich so. Also da ist selbst die deutsche Sprache, die ja recht differenziert ist in vielen Dingen, habe ich so das Gefühl, da stoßen wir einfach an Grenzen. So, da ist ganz viel Herausforderung auch.
Diese Frage, welche Begriffe stören, welche abzulehnen sind, welche Sie diskutiert haben, würde ich gerne auch an Sie, Patricia Fester, stellen.
Mein favorisiertes Wort ist Schöpfung. Also ich spreche am liebsten von Schöpfungen, weil das Wort Kunstwerk also für mich schon was sehr Kritisches hat. Ne? Also wenn ich eine Gottheit als Kunstwerk bezeichne, dann ist das für mich nicht passend. Aber auch, was wir bis zuletzt, da komme ich aber später nochmal drauf, nicht geklärt haben oder auch welchem Punkt wir zu wenig Raum gegeben haben, ist dem Wort Sammeln und Sammlungen. Ich habe mich in meiner Intervention versucht, dem anzunähern, dass auch da eine Machtweitergabe besteht, indem wir immer nur von Sammlungen und SammlerInnen sprechen und damit die Inhalte verloren geht. Je profilierter der Sammler, desto profilierter die Dinge, die sich darin befinden, also in der Sammlung befinden, aber darüber hinaus vergessen wir oder werden die Schöpfungen in der Sammlung immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Sie besitzen nicht mehr ihren eigenen Namen, sondern über ihnen steht der Name der sammelnden Person. Und das ist für mich auch hochkritisch und sehr machtvoll zu lesen heute. Und da beginnt eigentlich schon das darüber nachdenken über Begrifflichkeiten. Wir sagen, wir sprechen über die Sammlung Horn und Sammlung Riebeck, aber dadurch gerät eben alles, was sich daran befindet, eventuell Geraubtes oder Kritisches wird namenlos.
Vielen Dank. Ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich, da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Also das ist ja ein Thema, was wir auch sehr früh in unseren Videocalls besprochen haben. Wie können wir mit dem Begriff Sammeln umgehen? Das hat ja auch zu diesem Titel geführt, It's All About Collecting, weil uns irgendwann klar wurde, das ist eigentlich das, was für diese drei Teile der Ausstellung eigentlich sozusagen das Oberthema ist und dass wir aber eben auch die Frage der Position des Sammelnden hinterfragt haben. Und wir sind dann auch in einem langen Prozess und auch einem kompromissbegleitenden Prozess haben wir uns für eine typografische Lösung im Grunde genommen entschieden. Dass wir gesagt haben, im Fall der Sammlung Horn, also einer im 20. Jahrhundert wirklich um der Werke willen zusammengetragene Sammlung, da sprechen wir ganz normal von der Sammlung Horn. Im Fall von Emil Riebeck, der durchaus mit einem wissenschaftlichen und ja sehr anspruchsvollen Hintergrund auch seine Werke zusammengetragen hat, setzen wir die Sammlung aber in Anführungsstriche, weil wir eben nicht immer wissen oder wir wissen inzwischen eigentlich, dass er nicht alles ganz rechtmäßig erworben hat. Und dann gibt es eben noch die Sammlung Hellwig, wo wir das Wort Sammlung tatsächlich auch durchstreichen, weil Hellwig wirklich nicht adäquat bezahlt hat, weil er geraubt hat und weil er wirklich da einfach eine sehr, sehr negative Herangehensweise auch hatte.
Und an dieser Stelle würde ich gerne Albert Guaffo nochmal einbringen, der die Formulierung artifizielles Koma eingebracht hat. Das fand ich total spannend, dass wir darüber sprechen, dass sich die Schöpfungen jetzt eben in einer Art Koma befinden und dass wir deshalb schauen müssen, wie gehen wir mit Betitelungen, Nennungen, so Machtbegriffen um, ja, also mit diesem, wie mit einem Koma-Patienten über den gesprochen wird. So, ich fand das ganz ein interessantes Gleichnis.
Ich würde aufgreifen, was Sie, Patricia Fester, gesagt haben. It's All About Collecting steht im Titel der Ausstellung, über die wir sprechen. Die Frage des Sammelns, wer sammelt, wer legt Sammlungen an, wer bewahrt die Sammlungen aber auch, ist zentral. Und dem kann man vielleicht entgegensetzen, das, was ja auch Albert Guaffo in einem Forschungsprojekt kürzlich thematisiert hat, nämlich die Abwesenheit, die dem vielleicht auch gegenübersteht in einer Publikation, letztendlich auch, aus der vorhin auch zitiert wurde, dem Atlas der Abwesenheit. Nichtsdestotrotz pflegen wir uns da jetzt ein in eine Geschichtsschreibung, die die europäischen beziehungsweise deutschen Sammler vor allem namentlich nennt und viele andere bleiben unbenannt und wir wissen auch ihre Namen nicht. Wir wollen sprechen über einen Teil, der jetzt präsentiert wird im Kunstmuseum Moritzburg, nämlich die Sammlung von Franz Emil Hellwig und Sie haben es schon angesprochen, Anke Dornbach, eine Person, die tätig war viel in der deutschen Kolonie Deutsch-Neuguinea, aber auch an anderen Orten und dort wirklich zusammengerafft hat, gestohlen hat, betrogen hat, großes Unheil über viele Menschen in der damaligen Kolonie, aber auch andernorts gebracht hat. Und ich würde Sie gerne noch mal fragen, wie ist denn überhaupt diese Sammlung Hellwig dann zu Ihnen gekommen ins Museum? Was ist davon noch vorhanden? Aber auch, wie gehen Sie um mit dieser Person heute?
Ja, also Franz Emil Hellwig ist insgesamt dreimal in die, erst wurde es noch Schutzgebiete Papua-Neuguinea, später in die Kolonie Deutsch-Neuguinea gereist. Das erste Mal war er da 1895 bis 1898 im Auftrag der Handels- und Plantagengesellschaft Hamburg. Und von dieser Reise hat er etwa 1700 Objekte mitgebracht, die er dann 1899, also im Jahr nach seiner Rückkehr, an die Stadthalle verkauft hat für 5000 Mark. Also das ist schon mal auch, er hat wirklich kommerziell sozusagen daraus auch Profit geschlagen, hat also nicht nur sich unrechtmäßig der Werke und auch unmoralisch der Werke angeeignet, sondern hat sozusagen selbst daran auch einen Profit gemacht, indem er sie eben verkauft hat. Und er hatte damals den Wunsch, dass in Halle eben eine ethnografische Abteilung im Städtischen Museum, was dann später eben das Museum in der Moritzburg wurde, entstehen sollte. 1913 kam dann der schon gerade erwähnte Max Sauerland und hat, beziehungsweise er kam etwas früher, aber ab 1913 hat er dann eben Teile der Sammlung Hellwig zusammen mit zeitgenössischem, vor allem kunsthandwerklichen deutschen Objekten und eben dem gerade schon besprochenen Gemälde von Emil Nolde, der Missionar, wie er es damals ja bezeichnet hat, im Torturm der Moritzburg dann ausgestellt. Dabei ging es Sauerland, und das ist tatsächlich das ja auch fast Innovative, ganz eindeutig um den künstlerischen Wert der nicht-europäischen Werke, die Hellwig mitgebracht hat. Er hat also wirklich auch die Inspiration für die zeitgenössische Kunst sozusagen da schon nebeneinander stellen wollen, was also eine ganz neue Herangehensweise auch war. Der Nachfolger von Max Sauerland, Alois J. Schad, der 1926 dann kam, der hat dann für den Abbau und die Einlagerung der Sammlung Hellwig gesorgt, sodass sie dann tatsächlich eigentlich seitdem gar nicht mehr wirklich zu sehen waren. 1953 gingen dann eine Reihe von Werken ans Grassi-Museum nach Leipzig im Zusammenhang der Museumsprofilierung der DDR. Da sind etwa 240 Werke und noch ein bisschen kleine, ungenaue Zahl von kleineren Objekten hingegangen. 8 Werke von ehemals 1700 sind heute noch bei uns in der Moritzburg. Das heißt, da bleibt eine Differenz von etwa 1300 Werken, wo unklar ist, wo diese Werke denn geblieben sind. Da haben wir sehr intensiv geforscht in verschiedenen Archiven und müssen sagen, zum Zeitpunkt jetzt ist das eine offene Stelle. Wir wissen nicht, wo die Werke sind.
Daran anschließend nochmal die Frage. Sie haben ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, Sie problematisieren auch den Begriff von Sammlung in Bezug auf Hellwig. Was würden Sie denn sagen, ist heute für einen Umgang mit dieser Person und seiner Tätigkeit notwendig?
Also das ist eigentlich was, was wir auch im Prozess der Ausstellung immer wieder besprochen haben, dass vieles geht, wenn man es richtig kontextualisiert. So. Und das ist tatsächlich auch das, wofür wir uns entschieden haben. Wir erzählen all diese Geschichten. Also vieles von dem, was ich gerade erzählt habe und auch was Patricia Fester vorhin beschrieben hat, zum Beispiel wie Nolde dann auch seine Inspirationen in den damals in Anführungsstrichen Völkerkundemuseum in Berlin gefunden hat. All das wird auf einer Textebene auch erklärt, um sozusagen den Kontext, den damaligen Kontext auch den jetzigen Besucherinnen nahezubringen. Und das war für mich aber auch ein ganz eigentlich erstaunlicher Moment in diesem gesamten Prozess und in dem Austausch mit dem Beratungsteam. Ich war so ein bisschen davon ausgegangen, es gibt Objekte, die oder Schöpfungen, die eben wirklich religiös sind, die für die Völker eine ganz andere Bedeutung haben, als wir die hier wahrnehmen können. Und es wäre uns sozusagen, ich war davon ausgegangen, dass uns nicht erlaubt wäre oder möglich wäre, die auszustellen im Deutschen Museum, in mitunter auch einer Vitrine oder ähnlichem. Und das war aber wirklich dann sozusagen, kam das von dem beratenden Team, dass sie gesagt haben, doch, aber wenn ihr es kontextualisiert, wenn ihr thematisiert, was das eigentlich ist und warum ihr das so macht, wie ihr es jetzt macht, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, da sind natürlich mitunter auch sicherheitsrelevante Aspekte, Hauben, Vitrinen etc., dann ist das schon in Ordnung. Und da waren wir so ein bisschen als Weiße Deutsche Museumsmenschen, waren da viel vorsichtiger als dann die Beratenden. Und das war für uns so ein erster Moment von, okay, also da allein haben wir schon das erste Mal so einen Lernmoment auch empfunden im Grunde genommen.
Also um die ZuhörerInnen auch mitzunehmen, stelle ich an dieser Stelle die Frage, was ist richtige Kontextualisierung? Das hat gerade Frau Dornbach schon angesprochen, ne, wie herausfordernd das ist, die Schöpfungen in den richtigen Kontext zu stellen. Immer wieder tauchte die Frage auf und das eben auch mein Auftrag ist, als Prozessbegleitung zu hinterfragen, wer spricht in dem Nachlesen der Schöpfungsbeschreibungen, ne, in den beigelegten Papieren, schaut man dann und guckt, von wem wurde das Provenienz beforscht, wer hat es geschrieben, wie ist das konkret, wie ist das Konkrete immer wieder zu vergleichen mit der konkreten Gestalt, also hat die Vorperson zum Beispiel Haare mitbenannt oder nicht, das ist mir aufgefallen. Wir sprechen grundsätzlich nicht über Preise in den Museen und in dem Museumskontext, wie viel Geld ist da zwischendurch schon geflossen, ganz kritisch auch, obwohl es vielleicht eine ganz spannende Geschichte wäre, mal den Weg nur einer Schöpfung zu beschreiben. Wie nennen wir sie? Was hat sie gekostet? Durch wie viele Hände Museen ist sie gegangen? Wo wurde vielleicht ein Haus von ihr gekauft im Osten oder zur Nazizeit? Wir wissen es nicht. Und wie ist sie später zurückgekommen und wieder im Museum gelandet? Und wie wird sie jetzt ausgestellt ohne Ton und Umgebungsgeräusche etc.? Also das ist ganz schwierig. Und an der Stelle war interessant, hat Frau Dornbach gerade erwähnt, also mit Hauben oder ohne, was brauchen Dinge dann im musealen Kontext, Sicherheitsbestimmungen etc. Und wir standen dann vor der Frage, eine Haube aus Glas, sichtbar oder unsichtbar, die Dinge darzustellen, wen triggert was und wie groß müsste eine Haube sein, um eine vielleicht rituelle Figur ausstellen zu dürfen. Wie groß, wie viel Raum, wie viel Platz braucht die? Was sagen wir damit und wie sehr engen wir was ein? Wie stellen wir was wohin? Dass es so komplexe Fragen sind, auch da ist es immer wieder wichtig, die MuseumsbesucherInnen mitzunehmen, dass das nicht einfach nur hingestellt ist, sondern dass es eine Herausforderung ist, wenn wir über koloniale Schöpfungen sprechen, zu gucken, was braucht es im Umgang mit ihnen heute?
Vielleicht, weil wir bei diesem Thema Punkt Präsentation sind, der Objekte, ich würde diesen Begriff einfach nochmal weiter nutzen, aber nur als einen Übergangsbegriff quasi. Sie haben es ja schon angesprochen, Anke Dornbach auch. Das hat Sie beschäftigt. Vielleicht können Sie da nochmal genauer erläutern, was waren da Lösungen, die Sie letztendlich gefunden haben, aber mit welchen Kompromissen vielleicht auch?
Also eine Lösung hat Patricia Fester ja gerade schon gesagt, dass wir eben mit, ich sag mal, für unsere Sehgewohnheiten, museale Gewohnheiten ungewöhnlich hohen, ungewöhnlich großen Sockeln und Hauben auch arbeiten, also den Werken mehr Raum, mehr Höhe geben, als wir das normalerweise tun würden, so. Das führt ganz sicher zu Irritationen, weil man natürlich einen anderen Blick auf die Werke hat, so. Mitunter auch gar nicht so nah rangehen kann, wie das BesucherInnen natürlich gerne tun, um auch Details zu erkennen. Das ist schon auch eine gewisse Herausforderung. Aber wir hoffen, dass diese Einladung auch mal umzudenken, wieso das jetzt sozusagen so anders präsentiert wird, dass die auch wahrgenommen wird als kleine Veränderung oder als Anstoß da auch, sich selbst nochmal anders zu positionieren. Ansonsten gibt es eben künstlerische Interventionen. Patricia Fester als Illustratorin ist ja schon genannt worden, die eben mit einem Filmbeitrag und mit einer Publikation vertreten sein wird. Es gibt eine Soundinstallation oder an mehreren Stellen gibt es Soundinstallationen von Moses Joffi Fester, der sozusagen gesagt hat, die Dinge brauchen auch ihre Geräusche. Also man kann die Wahrnehmung der Objekte braucht eben auch nochmal einen Sound, um da auch nochmal eine andere Atmosphäre sozusagen drumherum zu bringen. Dann haben wir eben auf anderen eben auch diesen Atlas der Abwesenheiten, an dem Albert Guafo mitgearbeitet hat, der einfach thematisiert, dass ein ganz großer Teil der Werke, die in Kamerun im Zuge der Kolonisation abhanden gekommen sind, sich heute in deutschen Museen befindet. Das heißt wirklich, in Kamerun ist die Abwesenheit und in Europa und vor allem in Deutschland sind diese Werke und wir wissen teilweise gar nicht darum oder man kann sie gar nicht, sie sind gar nicht zugänglich, auch für die Herkunftsgesellschaft nicht. Also da immer mal wieder sozusagen auch nochmal die Besucherinnen dazu zu animieren, auch nochmal so einen Durchbruch der oder Veränderung in dem, was man normal oder wie man normalerweise Museum konsumiert, zu haben. Das war dann auch so ein bisschen unser Ziel.
Ein weiterer Protagonist der Ausstellung auf deutscher Seite, vielleicht auch auf einer Seite, die Kolonisierung vorbereitet hat, da ist der Forschungsstand, glaube ich, noch nicht besonders weit, ist Emil Riebeck, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Sein Vater hat sehr viel Geld verdient in der Kohlenindustrie hier in der Region und die zwei Söhne, vor allem Emil, beginnen dann Weltreisen zu machen in den 1880er Jahren, sammeln quasi alles, was er unter die Hände bekommt, gefühlt, legt eine wahnsinnig große Sammlung an, versucht aber auch das Ganze, und das hatten Sie schon angesprochen, Anke Dornbach, auch immer wieder wissenschaftlich anzubinden, wobei da ja auch die Frage wäre, was für eine Wissenschaft ist das? Also beispielsweise vermisst Emil Riebeck auch Menschen, er lässt Fotografien anfertigen oder fotografiert eventuell selbst Menschen, von denen wir heute keine Namen haben, die auch als Typen dargestellt sind, oftmals. Diese Fotografien befinden sich nicht mehr in den Beständen des Museums in Halle, die sind hauptsächlich in Berlin. Ich finde, sie rufen eine Frage auf, die ja auch Patricia Fester immer wieder schon aufgebracht hat, nämlich die, wer bleibt stumm in dieser Ausstellung? Was ist mit den Personen, die tragen mussten, die gearbeitet haben für diese Europäer, die die Welt bereist haben, für die Köchinnen? Was ist mit den fotografierten und vermessenen Personen? Und Patricia Fester, Sie haben am Anfang unseres Gesprächs auch schon einen Aspekt aufgebracht, der ist der des Gedenkens. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt und würde gerne fragen, inwiefern ist das in Ihre Arbeit eingeflossen, Patricia Fester? Wo gibt es quasi Hinweise darauf, wer alles unbenannt bleibt oder auf die Fragen der Logistik überhaupt, aber eben auch die noch viel umfassendere des Gedenkens? Wo spielt die eine Rolle?
Dazu stelle ich fest, dass wir uns gerade in diesem Museumskontext, in der Aufarbeitung eines Museums befindet. Dieses Museum ist das Kunstmuseum Halle-Saale. Die fassen das Thema an. erstmals, begegnen dabei ganz vielen Unwägbarkeiten, Verunmöglichungen, der Frage, wie politisch ist das Thema, wie will ich mich in diesem Thema selbst verordnen, wie politisch kann ich mich positionieren, darf ich mich positionieren als Museum meinen BesucherInnen gegenüber, wie können wir uns diesem Thema Museum neu denken, reinventing museums, ne? Wie können wir das gestalten für die nächsten Generationen und wie können wir zeitgleich auf der anderen Seite dem gerecht werden, dass es ein Wissen darum gibt, dass koloniale Kontexte ganz viel Trauerarbeit beinhalten, ganz viel Gedenken beinhalten und wie kann das gestaltet werden. Und hier kommt das Zulassen von Interventionen ins Spiel, ne? Also der Möglichkeit, künstlerische InterventionsgeberInnen einzuladen, KünstlerInnen, die andere Perspektiven suchen, andere Wege der Auseinandersetzung suchen, wie zum Beispiel klanglichen, wenn wir Tanzmasken oder Dinge, Instrumente betrachten, geräuschlos, was brauchen diese Dinge, ja, im wissenschaftlichen Kontext, Objekte oder Schöpfungen heute? Wie wurden sie Jahrhunderte, Jahrzehnte lang ausgestellt ohne alles und was fehlt da? Also wie können wir diese Leerstelle markieren? Da kann es eine Intervention geben und wird es auch. Was kann noch zugelassen werden? Was kann eine Verbindung mit der Zivilgesellschaft sein, um sich dem Thema zu nähern? Und da habe ich versucht, in meiner Intervention die BesucherInnen auf die Ebene des Was sammelst du? Was ist eigentlich Sammeln? Wie sammeln wir? Was kennen wir? Was wissen wir über das Sammeln? Und wie weit geht das? Und wo kommt es her? Und wie lange machen wir das schon? Und wie hat sich das über die Jahrhunderte vielleicht entwickelt? Wo ist es uns begegnet? Wo ist es mir ganz persönlich begegnet? Das war für mich eine Zeitreise, eine ganz persönliche, es ist ein ganz persönliches Werk geworden, wo ich meine eigene Geschichte erzähle, wo ich über die Wendezeit spreche auch, über Dinge, also Sammeln gibt es ja in so vielen Kontexten. Bis hin zu kolonialen Kontexten versuche ich quasi die BesucherInnen oder BetrachterInnen der Intervention einzuladen, in dieses weite Feld mit einzutauchen und sie dann mitzunehmen in die Welt der kolonialen Kontexte und zu sagen, da gibt es eben auch das koloniale Sammeln, was ist da passiert, wem begegnen wir da, wie ist das nicht nur in diesem Museum, was jetzt den Weg beschritten hat, sondern wie ist das über dieses Museum hinaus deutschlandweit. Und das war sehr herausfordernd. Es hat mich auch viel Trauerarbeit gekostet. Ich konnte nicht alle Sammlungen, die ich wollte, auch tatsächlich anfassen, weil es für mich zu sensibel war. Auch gerade was sich in der Uni in Halle teilweise dort in den Schränken befindet, war für mich ganz schwierig anzufassen. Und ich habe versucht, Muster zu finden, dem Gedenken einen Ausdruck zu geben in Form von Mustern. Und ich freue mich darüber, dass eins meiner Gedenkmuster dort im Museum einen Platz hat und wiederzufinden sein wird. Und dieses Muster ist entstanden aus einer Maske, die wir auch sehen werden und die mir in den Sammlungen begegnet ist und die mit mir gesprochen hat. Ich kann es nicht anders sagen. Und sie sagt, wir sprechen und wir sehen und wir hören auch. Also diese Dinge sprechen tatsächlich teilweise sehr spirituell mit mir. Das klingt alles ein bisschen komisch und esoterisch, aber es ist tatsächlich so. Das braucht es auch, glaube ich. Braucht eine persönliche, eine tiefere Verbundenheit, um dieser Trauer, die damit einhergeht, mit dem Tod und dem ganzen Verbrechen der Kolonialzeit einhergeht, um dem auch Raum zu geben. Dass wir also nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern sagen und auch an irgendeiner Stelle sichtbar machen, da ist was passiert, was unfassbar war, wo heute noch semantisch gestritten wird, nennen wir das jetzt Genozid oder nicht, diese Dinge offen zu legen, ja, das ist das Thema und wie weit war das Feld. Ich versuche die Herkunftsgesellschaften, also als schwarzgelesene Person, die Herkunftsgesellschaften und die Herkunftsgesellschaftsgeschichten, das Geschehene aus kolonialen Kontexten, wenn wir das anfassen, mitzudenken. Und ich möchte immer wieder dafür daran erinnern, dass es Trauerarbeit kostet, dass es ein sensibles Thema ist. Und dass diese Trauerarbeit auch zugelassen werden muss. Das heißt, Trauerarbeit bedeutet, ne, also wir müssen über die Dinge weinen. Es ist schmerzhaft. Man muss vielleicht hinterher zu einer Gesprächstherapie oder wie auch immer, weil man die ganze Zeit dieser räuberischen Machtgeschichte, den Tötungsdelikten etc. Sich befindet und Bilder über Bilder betrachtet. Und auch wenn es um den Atlas der Abwesenheit ging, da war die Rede von, ist die Rede von was, 50.000 geraubten Schöpfungen allein aus Kamerun und das, also die Dimension zu betrachten weltweit und auf das ganze Thema finde ich wichtig, dass wir in jeder Sequenz, in jedem Moment, wenn wir darüber sprechen, dieses Gedenken daran und die Erinnerung daran, dass das ein sensibles Thema ist, nicht vergessen.
Jetzt haben wir viel gesprochen über den Prozess, Ihr gemeinsames Arbeiten an der Ausstellung, auch über einige Beispiele. Wie sieht das dann aus? Wie ist es ausgestellt im Kunstmuseum Moritzburg? Ich würde Sie gerne beide fragen. Zunächst Sie, Anke Dornbach. Würden Sie denn für diesen gesamten Prozess Dekolonisierung als Begriff verwenden oder gibt es andere Begriffe?
Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, na klar, was sonst so? Nee, also zunächst mal angefangen natürlich über die Frage Dekolonialisierung. Eigentlich ist es ja die politische Unabhängigkeit der Kolonien des Deutschen Kaiserreiches. Jetzt wird es eher als zweite Dekolonialisierung ja genutzt, einfach die Änderung des Denkens, Ablage von Alltagsrassismen, Asymmetrien im gesellschaftlichen und politischen Machtgefüge etc. Ich glaube, wir sind da auf einem Weg zu dieser Form von Dekolonialisierung. Ich glaube, das Bewusstsein ist da, ist sicherlich auch gewachsen im Team auch der Moritzburg. Das kann ich sagen, weil wir einfach ganz viel dazu gelernt haben jetzt in den letzten, ja gut, 2 Jahren. Aber wir sehen auch, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Weg.
Ja, ich muss tatsächlich auch gerade nochmal drüber nachdenken. Als Prozessbegleitung sehe ich mich als das Komma, unter anderem als Komma, diese Fragen weiterhin Raum zu geben und dass jeder Zusammenhang, jede Institution, jede Lebenswelt in Form von Persönlichkeiten, die uns begegnen, dass selbst von jemand gefunden wird und oder eine Position zu dem Wort decolonize gefunden wird. Und meine Perspektive ist, dass ich den Dingen, die mir hier in meiner Lebenswelt, in meinem Alltag kolonial begegnen, dass ich darüber aufklären möchte. Ich möchte darüber sprechen, was verstehen wir unter decolonize, was verstehst du darunter, was bedeutet postkolonial für dich, was weißt du über Neokolonialismus, hast du dazu überhaupt einen Bezug? Ich möchte Verständnis und Verständnis werben, dass aus diesen kolonialen Zusammenhängen und Kontexten, aus dieser Zeit, aus der Kolonialzeit, heutige Rassismen gewachsen sind, heutige Verunmöglichung sich entwickelt hat und empowern, dass es einen Umgang damit braucht, empowern das Museum Moritzburg, empowern, dass es nicht selbstverständlich ist. Ja, es sind Museen in ganz Deutschland aufgerufen, einen Umgang damit zu finden, aber viele sind in der Frage stecken geblieben, was kostet das finanziell, was kostet es uns als Haus an BesucherInnen, an Ansehen? Was kostet es uns an Zeit, an Ressourcen? Und von daher finde ich, einen kleinen Schritt zu wagen, den zu benennen, finde ich mutig und wichtig. Und ich freue mich für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, dass sie das machen, dass ich sie begleiten dürfte. Ich freue mich für das Kunstmuseum Halle Saale-Saale, dass sie das jetzt einfach machen und das Team da mitnehmen und die Tür ein wenig öffnen. Und das aber, ich bin gespannt, ja, am Ende geben sie in Form meiner Intervention zum Beispiel den Staffelstab weiter an andere Museen. Also ne, sie, das hier, was wir gerade machen, brauchen andere Museen, um zu hören, ach, so funktioniert das. Prozessbegleitung ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, sich Menschen wie Alba Gewafo dazu einzuladen oder Tommy Buga oder mich, sondern das ist etwas, was die Museen auch noch kennenlernen müssen, bis hin zu den kleinsten Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten, die es in Deutschland noch gibt. Ladet euch Leute ein, sprecht mit dem Museum, zum Beispiel Kunstmuseum Halle Saale in Moritzburg. Wie ist das gelaufen? Wie kompliziert war das? Was hat es gekostet? Wie aufwendig ist das? Was hättet ihr euch anders gewünscht? Vielleicht. Das brauchen wir heute.
Was Sie gerade gesagt haben, Patricia Fester, würde ich gerne nochmal aufgreifen, nämlich die Frage, was hat das eigentlich mit unserer Gegenwart zu tun? Also jetzt kann man ja erstmal sagen, die Museen beschäftigen sich mit dem Sammlungsgut, das sie von vorhergehenden Generationen überliefert bekommen haben. Kolonialismus gibt's ja in der Form gar nicht mehr. Auch da zeigt sich, dass sich Institutionen, gesellschaftliche Institutionen des globalen Nordens mit ihrer Kolonialvergangenheit beschäftigen, ist auch ein Ergebnis sozialer Kämpfe, sozialer Bewegungen. Ganz zentral zu nennen ist da Black Lives Matter. Und ich würde gerne Sie beide deshalb nochmal fragen, auch in welches Gefüge sehen Sie denn da Museen eingebunden von auch Zivilgesellschaft, von Aktivismus? Vielleicht zunächst nochmal an Sie, Patricia Fester, diese Frage.
Museen haben einen Auftrag. Museen folgen diesen fünf Säulen, ihren fünf Funktionen, dem Forschen, dem Sammeln, dem Vermitteln und dem Bewahren und das Ausstellen. Und da schon da fängt das an, dass Museen, Schlösser, Häuser, Archive, Depots einen Umgang damit finden müssen, mit diesen fünf Funktionen. Was bedeutet für uns Bewahren? Was bedeutet Sammeln? Wo sind da kritische, nicht diskriminierungsfreie, also diskriminierende Aspekte enthalten? Ich glaube, dass Museen einfach, ne, wie zum Beispiel das Grassi-Museum macht das gerade, nennt das Reinventing Grassi. Also wie müssen Museen neu gedacht werden? Wie kann sich den Dingen gestellt werden? Und wie kann das eben auch rassismuskritisch, diskriminierungsfrei oder diskriminierungskritisch gestaltet werden? Was braucht es dafür? Ja, was braucht es dafür? Das fordert eben aber auch eine Positionierung, der sich nicht jedes Haus stellen möchte. Und das bleibt offen, das zu hinterfragen. Und bis hin zu dem Thema Deakzession, also Entsammeln, ist es noch nötig, heute so viel zu bewahren, Depots, Quellen über etc.? Was braucht es an Neuanschaffung? Also wie gehen wir mit Geschichte um? Wie gehen wir mit neuen Dingen um? Wie gehen wir mit dem Sammeln um? Was bedeutet das? Und wie können wir das noch mehr kommenden Generationen vermitteln? Und in meiner Museumsarbeit war leider die Vermittlung, wurde oft stiefmütterlich behandelt. Also die Zusammenarbeit mit den VermittlerInnen muss noch mehr wachsen, muss an erster Stelle stehen. Für mich sollte nicht Forschen und das Sammeln und Bewahren an erster Stelle stehen, sondern das Vermitteln und auch nicht das und schon gar nicht das Ausstellen, sondern wie das Ausstellen und das Vermitteln müssen Hand in Hand gehen. Wie können wir heute über Dinge sprechen? Was braucht es heute? Was kann von außen, also von aus der Zivilgesellschaft zugelassen werden? Wie können sie ihren Beitrag leisten und sagen, schaut mal, wollen wir nicht mal so oder können wir das nicht mal anders darstellen oder zeigen? Was können wir da zulassen? Wie können wir uns von eingefahrenen Museumspfaden entfernen und mal gucken, wie im Museum anders geht?
Ja, ich würde es vielleicht nochmal ergänzend, um auch eine, ich sag mal, eher persönliche Ebene oder nochmal eine von in dem Museum. Wir sprechen jetzt, oder Frau Fester, Sie haben gesprochen über das Museum. So, das Museum sind ja auch ganz viele Menschen und das ist natürlich auch ein oftmals ja sehr heterogenes Team von Menschen unterschiedlicher, auch Hintergründe, vielleicht auch unterschiedlicher, ich sag mal, Ausbildungen, auch Erfahrungen in der Museumsarbeit und also der Wunsch, sich weiter zu öffnen und auch auf relevante Themen viel besser reagieren zu können, da mitdenken zu können, da am Puls der Zeit zu sein, der ist sicherlich ganz, ganz häufig da so. Aber was das dann eben auch bedeutet in der alltäglichen Arbeit, das ist nochmal, ich will mal sagen, ein ganz anderer Punkt. Und also wir haben jetzt hier in diesem Prozess zu dieser Ausstellung ja schon auch, Thomas Bauer-Friedrich, unser Direktor, nannte es irgendwann mal, festgestellt, dass wir unsere Deutungshoheit auch abgeben müssen. Und das ist durchaus auch ein schmerzhafter Prozess. Also viele von uns haben es gelernt und über Jahre auch eben so praktiziert, dass wir sind die Kunsthistoriker, wir haben das Wissen oder wir wissen, wie wir uns das Wissen aneignen und dann vermitteln wir es an die BesucherInnen. Und die BesucherInnen sind auch häufig einfach so, ich will mal sagen, trainiert, dass sie erwarten, etwas im Museum dazu zu lernen, weil sie es einfach auf einer Bild-Textebene sozusagen aufbereitet bekommen. Aber ich glaube, dass da einfach inzwischen oder da ist sicherlich inzwischen viel mehr notwendig. Also wir wollen nicht mehr nur vorsetzen und können das ja auch gar nicht mehr nur aus der eigenen Kraft heraus. Es braucht zum einen eben Expertise und Unterstützung von außen für das Museumsteam und zum anderen aber natürlich auch BesucherInnen, die einfach mitdenken und die nicht, weil es ihnen vorgesetzt wird, ja, danke, prima, gut, ich habe was dazugelernt, sondern da wollen wir vielmehr auch in den Austausch kommen, in eine aktive Besucherschaft auch eigentlich uns wünschen.
Das verstehe ich und wende ein, dass es an dieser Stelle eben auch ganz viel mehr Offenlegung und Verständnis für Verwissenschaftlichung geben muss. In diesem Zusammenhang gibt es die Diskussion um die Subalterne und die akademische Arroganz und Klassismus. Wer kann was vermitteln? Wer darf an welcher Stelle was vermitteln? Und ja, der Museumsauftrag und was lassen wir von außen zu? Genau das, ne, das, was Sie gerade gesagt haben, das ist das Thema und dass es auch ein schmerzhaftes Umdenken ist, beziehungsweise auch ein, ja, sehr zeitgemäßes, aber eben auch zeitaufwendiges Umdenken ist für verschiedene BesucherInnen. Und da war vorhin die Frage nach dem, was mir in der Stadt begegnet ist. Und das sind auf jeden Fall die Thematik von Generationen, dass Generationen aufeinanderprallen, die Wünsche haben an die heutige museale Praxis, die Forderungen haben an die heutige museale Praxis. Und sich dem zu öffnen, das ist die Herausforderung.
Verlust der Deutungshoheit. wie ich das gerade schon angedeutet habe, ja.
Mhm. Ja, 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 ja. Mhm.
Was jetzt öfters beschrieben wurde als ein Prozess des Neudenkens, ein Prozess des Umdenkens, Patricia Fester, Sie haben gesagt, den Weg anfangen, das fand ich ein sehr spannendes Bild. Danach würde ich gerne auch noch fragen in Bezug auf die Stadt, in der wir uns befinden, nämlich Halle-Saale. Also was macht die postkoloniale Gegenwart dieser Stadt aus? Was ist Ihnen da, Patricia Fester, auch in Ihrer Recherche, in Ihren Recherchen begegnet? Und was würden Sie sagen, vielleicht als einen Ausblick, was braucht es da auch für die kommende Zeit?
Begegnet ist mir die Diskussion um Anton Wilhelm Amo. Begegnet ist mir, dass städtische Geschichtsvereine, die versuchen, diese Thematik neu zu denken, wo Menschen sitzen, die ehrenamtlich tätig sind, wie weit kommen wir mit ehrenamtlicher Arbeit. Begegnet sind mir junge Generationen, Menschen aus jüngerer Generation, die aktivistisch sind und gerade sagen, heute es braucht Positionierung, ganz klar, wollen wir rechts oder links sein? Ist das jetzt hier rechts oder links oder sind die oder machen die oder was wollen die denn überhaupt und so? Ja, also das ist dann nochmal mehr, dass sich der Einordnung eben Positionierung gewünscht wird, dass es einfach eine Herausforderung ist und bleibt. Für wen gestalten wir Kultur? Wem wollen wir etwas vermitteln? Wen wollen wir mitnehmen und mitdenken? Welche Personen unserer Zivilgesellschaft nehmen wir mit, lassen wir außen vor? Und wie machen wir im Museum deutlich, wo ist die Verbindung zwischen der Stadtgeschichte und dem Mittelmeer, den Toten im Mittelmeer? Ich weiß, das ist ein ganz komplexes Ding, aber in meiner Lebenswelt als schwarzgelesene Person geht das so weit, ne, bis in das migrantische Leben heute. Das ist für mich ich hebe gerade den Arm und mache so einen Bogen. Und das Verständnis darüber, wenn wir koloniale Kontexte anfassen, dann landen wir bei rassistischen Strukturen heute. Was hat sich durch die Zeit gewoben? Wie sehr ist jeder Einzelne von uns in der Verantwortung? Über die Nazi-Zeit haben wir das aufgearbeitet in Schulen und Schulbüchern, auch die Verantwortung des Einzelnen, aber aus kolonialen Kontexten nicht. Und auch hier muss ich um Verständnis werben, dass auch da ganz Deutschland und einzelne Personen darum gewusst haben und der Tod aus den Kolonien nicht nur bei den Sammlern zu sehen oder zu lesen war, sondern eben, dass das durch Haushalte gegangen ist, dieses Thema. Und das Verständnis für das große Ganze, das würde ich gerne wecken, um der Jugend von heute zu erklären, was hat, ne? Also ich wünsche mir diesen Spannungsbogen darzustellen, was hat Geschichte, was hat das Museum, was hat das, was alles da hängt, mit mir heute zu tun? Wofür brauche ich das? Na, du brauchst das, um deine Lebenswelt heute lesen zu können. Du brauchst das, um dich positionieren zu können. Du brauchst das, um vielleicht deinen migrantischen Background und das, was darum heute passiert, einordnen zu können. Du brauchst es, um die politische Lage heute lesen zu können. Du brauchst es, um die Dinge, die du kaufst, anfest trägst, die dich umgeben, einordnen zu können in, wo kommt das her, wie ist das gewachsen, ist das aus kolonialen Kontexten gewachsen? Und ja, das meiste ist es. Das meiste schon. Ja.
Anke Dornbach, Sie haben schon geschildert, aus der Erfahrung innerhalb des Museums, Beteiligte an der Ausstellung, über die wir sprechen, It's All About Collecting, Expressionismus, Museum, Kolonialismus, um vielleicht Patricia Festers Worte aufzugreifen, ist auch schon viel gewachsen, was vielleicht ein Verständnis um das große Ganze betrifft. Sie haben jetzt diese Ausstellung gemacht. Wir haben viel gesprochen darüber, was dieses Projekt beinhaltet hat, auch an einer anderen musealen Praxis, als Sie es bisher vielleicht gepflegt haben im Kunstmuseum Moritzburg. Ich würde Sie gerne fragen, was bleibt denn, nachdem die Ausstellung dann auch irgendwann zu Ende gehen wird? Also wie wird vielleicht ganz konkret das auch weitergetragen, was Sie jetzt gelernt haben, was an anderer Praxis dazugekommen ist?
Also erstmal eine Sache, die ganz konkret von dieser Ausstellung jetzt bleiben wird, ist, dass wir natürlich zu den nicht-europäischen Werken, die sich noch in unserer Sammlung befinden, geforscht haben, dass wir da neue Erkenntnisse haben und dass wir die online zugänglich, also recherchierbar machen werden, eben auch für andere Forschende, für die Menschen aus den Herkunftsgesellschaften. Also, dass dieses, was man ja eben, sagte ich ja eingangs, gar nicht so im Kunstmuseum erwartet, dass das dann überhaupt auch auffindbar ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir dann zur Verfügung stellen werden und wo wir natürlich auch weitere Recherchen Recherchen unterstützen werden und da auch am Ball bleiben werden. Ich wünsche mir, dass genau das, was Patricia Fester vorhin gesagt hat, auch im Team bleibt. Das ist jetzt nicht so, also dass da jetzt sozusagen wie so eine kleine, ich will nicht sagen Lawine, aber dass einfach es weitergeht, die Entwicklung weitergeht. Und also das haben wir jetzt auch schon im Prozess gemerkt, dass das Denken auch nicht mehr fokussiert ist auf ein Thema, sondern wirklich auch ein breiteres Herangehen, ein kritisches Herangehen, das Interagieren mit unterschiedlichen ExpertInnen, betroffenen Menschen, KünstlerInnen, wie auch immer, AktivistInnen von außen, dass da einfach auf einer Einladungsebene viel mehr auch, oder dass das weiterhin auch aktiv gepflegt werden wird. Das wäre mein Wunsch und mein Bestreben, dass wir diese Haltung sozusagen auch mitnehmen können.
Wir haben ja jetzt schon einiges angesprochen, was auch an Fragen, an Prozesshaftem diese Entstehung der Ausstellung begleitet hat. Findet sich das denn vielleicht auch manifestiert dann in der Ausstellung selbst?
Ja, tatsächlich. Wir haben da eine auch sehr ungewöhnliche Lösung gefunden, auch eben gemeinsam mit dem Team, dass in der Ausstellung ganz viele Fragen an den Wänden stehen werden. Handschriftlich werden die an den Wänden stehen, also typografisch auch nochmal anders als die normalen oder gewohnten Texte an den Wänden. Und es sind Fragen, die wir uns als beratenden Team in den Videocalls gestellt haben. Fragen, auf die es mitunter keine eindeutigen Antworten gibt, auf jeden Fall, aber Fragen, damit wir nicht quasi als, ja, damit wir die Deutung auch den BesucherInnen übergeben, so. Nicht dieses, das ist richtig, das ist falsch, das ist die Position, die man haben sollte, das ist das Wissen, was man haben sollte, sondern wirklich auch die BesucherInnen dadurch nochmal aktiver mit in die Ausstellung zu involvieren, dass sie sich selbst auch vor sich selbst nur, das muss gar nicht im Gespräch sein, aber einfach vor sich selbst auch nochmal positionieren müssen. Mensch, wie sehe ich das denn jetzt? Was ist denn meine Antwort auf diese Frage? Und ja, eben, wir haben keine Antworten, wir haben viele Fragen. Das war so ein bisschen das Motto, was sich durch viele unserer Videocalls, durch unsere Gespräche auch geführt hat. Und das ist eben in der Ausstellung inszenatorisch auch wiederzufinden.
Das macht Radio, wenn wir uns nicht so richtig sehen können, dann kann man die Gesten nicht lesen, Gesichter nicht lesen.
Wir lächeln.
Also ja, das ist schön, dass etwas angestoßen worden ist. Ja, dass im besten Falle ich tatsächlich, also meiner Position als Awareness-Team, also mich als Prozessbegleitung, als Awareness-Team, als Komma, als, nicht als Punkt, sondern als das, dass danach kommt, etwas noch verstanden sehe und verstanden wurde. Das ist mein Wunsch, dass das bleibt auch. Und ich bin mir sicher, dass die Dinge eben nach dieser Ausstellung, nach den Sensibilisierungsworkshops, nach all diesen Diskussionen und Debatten anders, in einem anderen Licht gesehen werden. Ne? Wir öffnen hier, auch Herr Tommy Buga und Albert Guafo und ich haben natürlich auch, soll ich das sagen, wir öffnen immer auch eine Art safer Space, in dem wir unsere Ansichten teilen, unsere Lebenswelten teilen. Das kann im wissenschaftlichen Kontext sein, aber auch eben ganz, ich sag mal, banal, alltäglich. Das ist einfach etwas, was die Menschen, mit denen wir dann umgehen, im Nachhinein, mit denen wir gesprochen haben, dass das von allen mitgenommen wird. Und dass sich diese Dinge eben in unsere Sprache, in unseren Umgang mit allem, was danach kommt, hineinschleust. Und das ist das Interessante daran. Ne? Wir denken das intersektional, wir denken anders über Museum, ist das begehbar an dieser Stelle oder nicht? Was haben wir noch? Ich finde es schön, es gibt auf jeden Fall auch ganz tolle Ansätze zu Dingen, die eben schon im Museum hängen, aber gerade nichts damit zu tun haben. Eine Fliese von Olga und andere Dinge. Ich fand super krass, dass ich in dem Museum ganz tolle Tastkästen entdecken dürfte, die schönsten, die ich bis jetzt erleben dürfte, also das ist, oder die modernsten, ne, das ist so, dass ganz viel mitgedacht wird und versucht wird, diskriminierungsfrei zu agieren, und das ist das, was ich mir wünsche, was bleibt und was darüber hinaus Bestand hat. Und das Bestreben, das zu teilen, ne? Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, auch wenn wir das jetzt nicht alles richtig machen. Frau Dornbach, wir haben darüber gesprochen, dass es alles eine große Frage ist, ein langer Prozess, ein langer Weg, und das Wichtigste ist, dass wir über diese Wege sprechen. Das ist so eine tatsächlich etwas Deutsches, empfinde ich so, ne, also so aufgewachsen, wir müssen abliefern und präsentieren und die Wege teilen wir zu selten. Wir teilen zu selten, was es uns an Kraft gekostet hat, wie aufwendig das war, das Organigramm, wo finde ich denn die Antwort, wie komme ich dahin, wie ist es dazu gekommen? Und das ist, glaube ich, was wir noch mehr tun müssen, zu teilen, wie aufwendig war das jetzt alles. Und ich finde toll, dass jetzt sowas wie ein Podcast bleibt, dass eben auch andere Museumsmenschen die Gelegenheit haben, sich anzuhören, wie komplex ist diese Angelegenheit, das neu zu denken.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, Patricia Fester und Anke Dornbach, als zwei der Beteiligten an dem Ausstellungsprojekt It's All About Collecting, Expressionismus, Museum Kolonialismus, die Sammlung Korn zu Gast in Halle, über die wir hier im Podcast gesprochen haben. Die Ausstellung findet vom 16. März bis zum 23. Juni im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale statt und wird gerahmt von zahlreichen Vermittlungsangeboten und einem Begleitprogramm mit Führungen, mit Workshops, mit Veranstaltungen wie einem Art Slam über Kunst, Kolonialismus und Rassismus am 18. April, aber auch mit Rassismus, diskriminierungskritischen Rundgängen und Angeboten für Schulen, die Sie finden auf der Website des Museums kunstmuseum-moritzburg.de. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Christina Brinkmann.
Herzlichen Dank.